Herzlich willkommen zu einer wirklich ungewöhnlichen Analyse heute.
Absolut.
Die Quellen, die Sie uns vorgelegt haben, das sind ja keine Artikel, keine Studien.
Nein, nichts dergleichen.
Es ist was viel, viel Grundsätzliches, man könnte fast sagen etwas Archaisches.
Ja, es sind die Fragmente einer Verfassung.
Genau, vor uns liegen drei sehr kurze Texte, ein Prolog, ein Vorspann und eine Präambel.
Mhm.
Und die wurden für eine Gemeinschaft geschrieben, die sich selbst das Goethe-Volk nennt.
Richtig. Das Ganze stammt aus einem Internetblog, ursprünglich aus dem Jahr 2011.
Aber, und das ist wichtig, es ist anscheinend ein lebendiges Dokument.
Ja, daran wurde später noch gefeilt. Das werden wir noch sehen.
Okay, also unsere Mission ist es jetzt, gemeinsam durch diese, ich muss sagen, dichten und anspruchsvollen Zeilen zu gehen.
Und zu entschlüsseln, was dahinter steckt.
Genau. Welche Weltanschauung, welche Vision von Gesellschaft, vom Einzelnen, von Politik wird hier eigentlich entworfen? Gut, packen wir das mal aus.
Fangen wir an. Die erste und naheliegendste Frage ist natürlich, wer oder was soll dieses Goethe-Volk überhaupt sein?
Mhm. Der Prolog gibt da eine Antwort, die es wirklich in sich hat.
Ich zitiere das mal direkt.
Ja, bitte.
Das Goethe-Volk hat es immer gegeben, gibt es und wird es immer geben. Es ist das Urbild eines Volkes.
Puh, ja. Puh, das ist keine normale politische Gründungserklärung. Das klingt ja eher wie eine mythologische Offenbarung.
Absolut. Und das ist eigentlich schon der Schlüssel zum Ganzen.
Okay.
Was hier von der ersten Sekunde an passiert, ist, dass der Text die Identität auf zwei Ebenen aufspaltet.
Zwei Ebenen, also?
Genau. Einerseits gibt es diese ewige, fast schon platonische Idee, das Urbild. Ein spirituelles Konzept, das quasi außerhalb der Zeit steht.
Und andererseits?
Und dann gibt es die konkreten Menschen im Hier und Jetzt, die Bürger von Neuweimar, die eben versuchen, dieses Urbild zu leben.
Ah, verstehe. Sie machen es sichtbar.
Exakt. Es ist also nicht einfach eine Gruppe, die sagt, wir sind das, sondern eher, wir streben danach, ein Abbild dieses ewigen Goethe-Volkes zu sein. Das ist ein fundamentaler Unterschied.
Und dieses Streben, das hat offenbar sehr, sehr spezifische Regeln. Im Text heißt es weiter, alle Tatsachen, auch politische, werden einer erkenntniskünstlerischen Überprüfung unterzogen.
Ja.
Erkenntniskünstlerisch, das klingt kompliziert.
Das ist auch kein Begriff, den man in einem normalen Parteiprogramm finden würde.
Nein, aber der nächste Satz, der liefert den Code dafür. Da steht nämlich... Objektiv-idealistische Politik, Ethik und Ästhetik sind eine Einheit.
Okay, das ist also die Gebrauchsanweisung für diese Überprüfung.
Genau.
Es bedeutet, eine Entscheidung oder eine Handlung darf niemals nur nach einem Kriterium bewertet werden.
Sondern?
Sie muss gleichzeitig politisch klug, ethisch gut und, das ist der springende Punkt, auch ästhetisch stimmig sein.
Moment, da muss ich sofort einhaken. Ästhetik in der Politik?
Mhm.
Also da gehen bei mir wirklich alle Alarmglocken an. Das hat doch einen gefährlichen Beigeschmack.
Sie denken an die Inszenierungen des 20. Jahrhunderts.
Genau, an diese pompösen, inszenierten Aufmärsche totalitärer Regime, bei denen Politik zu einem, ja, fragwürdigen Gesamtkunstwerk gemacht wurde. Wie grenzt sich dieser Text davon ab?
Eine absolut berechtigte und wichtige Frage.
Ja.
Der entscheidende Unterschied liegt wohl in der Ausrichtung. Die totalitären Ästhetiken, an die Sie denken, waren ja immer auf die äußere Wirkung aus.
Auf die Masse? Auf Einschüchterung?
Richtig. Überwältigende Inszenierung. Hier scheint es aber, dem goetheanischen Gedanken folgend, um eine Art innere Stimmigkeit zu gehen.
Innere Stimmigkeit?
Ja. Eine Handlung ist dann schön oder ästhetisch, wenn sie im Einklang mit, sagen wir, Naturgesetzen, mit der menschlichen Vernunft und moralischen Prinzipien steht.
Ach so.
Es ist also keine Ästhetik der Fassade, sondern eine der inneren Kohärenz.
Wie eine elegante mathematische Formel.
Das ist eine perfekte Analogie. Die kann ja auch schön sein, nicht weil sie verziert ist, sondern weil sie auf eine perfekte Weise wahr ist. In diese Richtung müssen wir hier denken.
Okay, verstanden. Es geht also um einen inneren Kompass, bei dem Wahrheit, Güte und Schönheit in die gleiche Richtung zeigen müssen.
Ein extrem hoher Anspruch.
Absolut. Ich frage mich, wie Sie das dann in Ihren Grundsätzen, also in der Präambel, verankern. Finden wir diesen Gedanken da wieder?
Oh ja. Und wie?
Der Text strotzt ja nur so vor kraftvollen Formulierungen, sowas wie freies Volk auf freiem Grund oder das freie Geistesleben der ästhetisch autonomen Avantgarde.
Ja, und das Wort, das alles zusammenhält, ist Freiheit.
Mhm.
Aber eben eine ganz bestimmte Form davon. Die Präambel ist fast besessen davon, sich von einer falschen, einer erzwungenen Einheit abzugrenzen.
Was heißt das konkret?
Sie lehnt jede Form von mechanistisch herstellbarer Gemeinschaft ab. Und sie wird sehr deutlich.
Ja.
Eine Einheit, die durch Zwang entsteht, wörtlich durch Gewalt erzwungenen, oder eine, in der das freie Denken unterbunden wird, die wird als evolutionär unbrauchbar bezeichnet.
Evolutionär unbrauchbar? Wow, was für eine Formulierung.
Das ist es.
Das ist ja nicht nur eine politische Ablehnung, das ist ein biologisches Todesurteil.
Genau das ist es.
Der Text sagt damit, solche Systeme sind eine Sackgasse der menschlichen Entwicklung. Okay.
Sie können vielleicht eine Zeit lang existieren, aber sie bringen nichts Neues, nichts Lebendiges hervor.
Sie sind also zum Scheitern verurteilt.
Weil sie gegen das Grundprinzip des Lebens verstoßen, das auf Freiheit und Entwicklung beruht.
Die einzig wahre, evolutionär taugliche Gemeinschaft ist eine, die organisch aus der Freiheit der Einzelnen erwächst.
Alles andere ist nur eine tote Maschine.
Genau. Dann ein weiterer Begriff auf, der für unsere modernen Ohren wie ein Widerspruch in sich klingt.
Ich ahne, welcher kommt.
Die romantische Wissenschaft. Ich meine, Wissenschaft soll doch objektiv sein, kühl, rational.
Mhm.
Romantisch klingt nach Gefühl, nach Kerzenschein und Verklärung. Wie passt das zusammen?
Sie sprechen da den entscheidenden, aber eben nur scheinbaren Widerspruch an.
Aha.
Genau dieser Widerspruch ist der Kern des Ganzen. Für uns heute klingt romantische Wissenschaft wie hölzernes Eisen.
Ja, genau.
Aber für die Denker in Goethes Umfeld war das der Versuch, die Seele wieder in die Maschine der reinen Aufklärung einzubauen.
Okay. Erklären Sie das?
Also die rein mechanistische Wissenschaft, die damals aufkam, zerlegt ja alles in seine Einzelteile. Sie erklärt den Vogel, indem sie seine Federn, Knochen und Muskeln analysiert.
Richtig.
Die romantische oder goetheanistische Wissenschaft will aber den Vogel im Flug verstehen.
Als lebendiges Ganzes.
Als lebendiges Ganzes in seiner Umwelt.
Also weniger sezieren und mehr beobachten.
Exakt. Es ist im Grunde eine erstaunlich frühe Kritik an dem, was wir heute als übermäßige Spezialisierung und Reduktionismus beklagen.
Wo der Ökologe vielleicht nur noch die chemischen Werte im Boden misst.
Aber den Wald als lebendigen Organismus aus dem Blick verliert.
Verstehe.
Diese romantische Wissenschaft war der Versuch, das große Ganze, die Muster, die Zusammenhänge im Blick zu behalten.
Und das ist heute ja wieder hochaktuell.
Absolut. In der Chaosforschung, in der Systemtheorie, in der Klimaforschung, da geht es genau darum, Systemzusammenhänge zu verstehen. Damals war es eine Gegenbewegung, heute ist es in manchen Bereichen wieder Avantgarde.
Interessant. Wir haben bisher viel über das große Ganze gesprochen, das Volk, die Gemeinschaft, die Wissenschaft. Aber was mich an den Texten so fasziniert, ist der immense Stellenwert des Individuums.
Ja.
Im Prolog ist von der total existierenden Individualität die Rede, in der Präambel von der selbstbildungsfähigen Persönlichkeit.
Mhm.
Das Kollektiv scheint ohne das radikal freie Individuum ja gar nicht denkbar zu sein.
Ganz genau. Das ist kein Kollektivismus, der den Einzelnen verschlingt. Im Gegenteil.
Sondern?
Die Präambel definiert den Sinn des Lebens für den Einzelnen ganz explizit. Er liegt, wie es dort heißt, in der eigenen Selbstbildung.
Selbstbildung.
Das ist die Quintessenz der Weimarer Klassik und des deutschen Idealismus.
Von Humboldt bis Schiller.
Genau. Die oberste Pflicht und das größte Glück des Menschen ist es, alle Potenziale, die in ihm schlummern, zur vollen Entfaltung zu bringen.
Okay. Nicht um jemand anderem zu dienen oder eine Norm zu erfüllen.
Sondern um die bestmögliche Version seiner selbst zu werden.
Und dann, als wäre das alles noch nicht anspruchsvoll genug, kommt ein Satz, der mich beim Lesen wirklich aus der Bahn geworfen hat.
Ah, ich glaube, ich weiß, welcher kommt.
Ich musste ihn dreimal lesen. Der Sinn des Lebens findet sich demnach in der, ich zitiere, Arbeit mit der unsterblichen Entelechie, die ihr vorausgeht und sie gleichzeitig paradoxerweise verursacht hat.
Ja.
Entschuldigung, aber das klingt wie ein Zeitreiseparadoxon aus einem Science-Fiction-Film. Können Sie mir helfen, das zu entwirren?
Ein Zeitreiseparadoxon ist eine exzellente Beschreibung. Das trifft den Nagel auf den Kopf.
Wirklich?
Ja. Also, der Begriff Entelechie, der stammt ursprünglich von Aristoteles.
Okay.
Er beschreibt das innere Ziel, die innewohnende Potentialität, die in jedem Ding steckt. Die Entelechie einer Eichel ist es, eine mächtige Eiche zu werden.
Sie ist noch keine Eiche, aber der Bauplan ist schon da.
Der komplette Bauplan und das Streben dorthin sind schon in ihr angelegt.
Okay, soweit so gut. Die Eichel wird zur Eiche. Aber was bedeutet dieses Paradox, dass die Entelechie mir vorausgeht und mich gleichzeitig verursacht hat?
Genau hier wird es so spannend. Versuchen wir mal die moderne Analogie, die Sie mit dem Film gebracht haben.
Ja, bitte.
Stellen Sie sich vor, der beste, weiseste, vollendetste Mensch, der Sie in 30 Jahren sein könnten.
Mein zukünftiges, vollkommenes Ich.
Genau. Dieses zukünftige Ich schickt Ihnen heute, in der Gegenwart, die nötige Energie, die Intuition und die Kraft, um genau dieser Mensch zu werden.
Aha. Das heißt, mein zukünftiges Ich ist die Ursache dafür, dass ich mich heute überhaupt auf den Weg mache.
Exakt. Um es überhaupt erst zu werden. Sie erschaffen quasi Ihr zukünftiges Selbst, indem Sie auf dessen unsichtbare, aus der Zukunft kommende Anleitung hören.
Das ist diese paradoxe, zirkuläre Idee.
Ja, es ist keine lineare Entwicklung von A nach B, sondern ein ständiger Dialog mit dem eigenen höchsten Potenzial.
Wow. Das ist eine unglaublich starke und auch ziemlich schwindelerregende Vorstellung.
Das ist es. Was die ganze Sache aber noch interessanter macht. Das ist ja kein in Stein gemeißeltes Manifest.
Nein.
Mir sind beim Lesen die kleinen Fußnoten aufgefallen. Da gibt es datierte Änderungen aus dem Jahr 2016.
5 Jahre nach der Erstveröffentlichung.
Genau. Und dieser ganze Satz mit dem Zeitreiseparadoxon, der wurde erst 2016 hinzugefügt. Richtig. Und das ist vielleicht der aufschlussreichste Teil der ganzen Analyse.
Warum?
Wir können der Gemeinschaft hier quasi beim Denken zusehen. Diese Änderungen sind wie die geologischen Schichten eines Berges. Sie zeigen die Entwicklung.
Geben Sie mal ein Beispiel.
Zum Beispiel wurde das Wort Eigenen bei Selbstbildung erst später hinzugefügt. Eine kleine Änderung.
Aber eine mit großer Wirkung.
Massiv. Sie verstärkt die persönliche Verantwortung und den individuellen Charakter dieses Prozesses noch einmal ungemein.
Und es gibt noch eine Änderung, die mir aufgefallen ist. Ursprünglich hieß es, man sei in dieser romantischen Sicht.
Mhm.
Später wurde es zu mit dieser romantischen Sicht. Das klingt jetzt wirklich nach Wortklauberei. Ist das so wichtig?
Oh ja, das ist ein gewaltiger Unterschied. In einer Sichtweise zu sein, ist ein passiver Zustand. Man befindet sich darin wie in einem Raum.
Verstehe.
Aber mit einer Sichtweise zu arbeiten, das ist ein aktiver, ein partnerschaftlicher Prozess. Das Subjekt wird zum Akteur.
Es ist nicht mehr nur Teil der Bewegung, sondern gestaltet sie bewusst mit.
Ganz genau. Und die Ergänzung des Entelechie-Satzes ist natürlich der größte Sprung.
Damit hat das Ganze eine neue metaphysische Tiefe bekommen.
Eine, die vorher so explizit nicht da war. Das Dokument atmet, es entwickelt sich.
Und das führt uns zum letzten Puzzlestück, dem Vorspann.
Ja, der ist auch entscheidend.
Der legt nämlich fest, dass diese Texte nur gültig sind im Zusammenhang mit mehreren bestimmten Websites.
Richtig. Und das zementiert den Charakter als digitales, vernetztes und lebendiges Projekt.
Das ist keine Verfassung, die man einmal druckt und in einen Schrank legt.
Nein. Es ist im Grunde der Versuch, die antike Idee der Polis neu zu erfinden.
Der selbstverwalteten Stadtgemeinschaft.
Genau, aber für das digitale Zeitalter. Das ist eine Verfassung für eine Online-Polis.
Also, was bedeutet das alles? Fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse für Sie noch einmal zusammen.
Mhm.
Wir sehen den Entwurf einer Gemeinschaft, die auf den Idealen Goethes und des deutschen Idealismus aufbaut.
Eine Gemeinschaft, für die Kunst, Wissenschaft und Ethik untrennbar sind.
Und die alles einer ganzheitlichen Prüfung unterzieht. Ihr höchstes Gut ist die absolute geistige Freiheit.
Und ihr höchstes Ziel für den Einzelnen ist die Entfaltung des eigenen Potenzials, was sie eben Selbstbildung nennen.
Und das alles wird gekrönt von dieser fast schon mystischen Idee der Entelechie.
Des Zukunfts-Ichs, das uns in der Gegenwart leitet.
Genau.
Wenn man da noch einen Schritt zurücktritt, ist das wirklich Bemerkenswerteste eigentlich die Form.
Die Form?
Ja. Man nimmt das ehrwürdige, klassische Format einer Staatsverfassung mit Prolog und Präambel
und wendet es auf eine durch und durch moderne, im Internet beheimatete Gemeinschaft an.
Und das ist ein unglaublich ambitioniertes Projekt.
Ein Versuch, die Grundfragen des menschlichen Zusammenlebens neu zu beantworten.
Genau, auf der Basis einer sehr spezifischen deutschen Geistesgeschichte im 21. Jahrhundert.
Und damit wollen wir Sie mit einem letzten Gedanken zurücklassen.
Mhm.
Der Text stellt an einer Stelle den expliziten Anspruch, Ideologie und Willkür grundsätzlich auszuschließen.
Richtig. Die Frage, die sich für Sie jetzt vielleicht stellt, ist: Schafft ein derart spezifisches, anspruchsvolles und in sich geschlossenes philosophisches Gerüst nicht am Ende seine ganz eigene, neue Form von Ideologie? Gerade weil es so umfassend sein will?
Genau. Ein Gedanke, der Sie vielleicht bis zu unserer nächsten gemeinsamen Analyse begleiten kann.